Hier ist Dominik Stawski vom Stern. Hallo.
Ich rufe den Mann an, der sich bei mir gemeldet hat und von einer Festnahme im Fall Frauke Liebs sprach. Ich hatte in der letzten Folge von ihm erzählt. Der Mann hatte eine Nachricht auf meiner Mailbox hinterlassen. Er sagte, dass er selbst mal Polizist gewesen sei und dass ihm einer seiner alten Kontakte jetzt von dieser Festnahme erzählt hätte. Ich will wissen, was dahinter steckt. Um ehrlich zu sein, bin ich skeptisch. Vielleicht ist der Mann gar kein ehemaliger Polizist.
Moin, Sie hatten gerade versucht, mich anzurufen. Ich habe Ihre Nachricht gehört auf der Mailbox. Jetzt bin ich ein bisschen überrascht und erstaunt. Sagen Sie mal, was hatten Sie gehört und mitbekommen? Da bin ich jetzt ein bisschen überrascht.
Er erzählt, dass auch er erst vor wenigen Stunden erfahren habe, dass man offenbar den Täter gefasst habe. Er habe daraufhin rumtelefoniert, aber niemanden gefunden, der ihm das wirklich bestätigen konnte. In den Medien sei auch nichts zu lesen. Da habe er an mich gedacht. Ich sei ja jemand, der den Fall genau verfolge. Er dachte, vielleicht wüsste ich was.
Nee, also ich bin jetzt auch, was das angeht, völlig ahnungslos. Aber wer sind denn die Kollegen, die Sie da informiert haben? Also wer waren denn die Leute, die gesagt haben, da sei was passiert?
Ich darf hier nicht sagen, wer die Quellen des Mannes sind. Ich muss seine Identität und auch die seiner Informanten schützen. Generell darf ich, wenn ich mit Leuten telefoniere, nicht ohne ihr Einverständnis deren Stimme aufzeichnen. Meine natürlich schon.
Okay, dann erstmal vielen Dank für den Anruf. Wenn Sie noch was Neues haben, melden Sie sich gerne zurück.
Nach dem Telefonat bin ich nicht viel schlauer als vorher. Aber eines ist mir aufgefallen. Der Mann klingt nicht wie jemand, der sich wichtig machen will. Und er hatte keine anderen Absichten, als herauszufinden, ob ich mehr zu dieser angeblichen Festnahme weiß. Er sagte, als Polizist habe er sich immer für diesen Fall interessiert. Deswegen sei er da jetzt so hinterher. Er klang dabei ehrlich. Langsam bekomme ich das Gefühl, es könnte wirklich etwas dahinter stecken.
In Paderborn wird seit Dienstagabend eine junge Frau vermisst, die 21-jährige Frauke Liebs hat.
Ich wusste, irgendwas ist passiert.
Auf einmal vibrierte mein Handy.
Bist du festgehalten?
Ja. Nein, nein.
Wer ist bei dir?
Kann ich dir nicht sagen.
Irgendwie wird sie probiert haben, uns einen Hinweis zu geben, und wir haben ihn einfach nicht verstanden.
Und jeder hat den Biss und den Ehrgeiz. Wir wollen den Scheißfall klären.
Wenn es dieses Mal nicht gelingt, dann gebe ich auf. Dann muss ich mit den Fragezeichen irgendwie weiterleben.
Ihr hört Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Ein Podcast von Stern und Stern Crime. Frauke Liebs wurde 2006 in Paderborn entführt und ermordet. Ihre Familie und die Polizei suchen den Täter bis heute. Dieser Podcast ist der Versuch, wieder Bewegung in den Fall zu bringen. Was fehlt, ist die entscheidende Zeugenaussage oder aber das Geständnis des Täters. Ich bin Dominik Stawski, ich bin Reporter beim Stern. Und das hier ist Folge 12, die Durchsuchung. Um herauszufinden, ob es wirklich eine Festnahme im Fall Frauke Liebs gegeben hat, rufe ich Staatsanwalt Kai Waschkies an.
Hallo Herr Waschkies, Dominik Stawski. Darf ich kurz stören? Ich bin ein bisschen unschlüssig. Ich habe gerade so einen Anruf bekommen, von dem ich irgendwie fürchte, Kategorie Spinner, aber ich will es einmal geklärt haben.
Ich erzähle Waschkis, was ich gehört habe.
Es habe eine Festnahme im Fall Frauke Liebs gegeben.
Staatsanwalt Waschkis zögert einen Moment, bis er antwortet. Und dann sagt er: Das kommentiere ich nicht. Er klingt, als hätte ich ihn mit dieser Frage überrumpelt.
Okay, heißt aber, Sie wollen es auch nicht ausschließen mir gegenüber.
Wenn es Quatsch wäre, was der Mann mir erzählt hätte, dann könnte Waschkis auch einfach sagen, dass es Quatsch ist. Das tut er aber nicht. Er dementiert nicht.
Nur, sie können sich denken, was das mit mir macht, weil dann denke ich natürlich, okay, wenn sie jetzt nicht einfach sagen, es gab keine Festnahme, weil eine Festnahme gibt es ja nicht jeden Tag, dann denkt man natürlich direkt, okay, wenn da jetzt hier nicht niemand in Haft, okay.
Waschkies sagt, dass derzeit niemand in Untersuchungshaft sitze. Dass Waschkies explizit eine Haft ausschließt, klingt für mich so, als wäre gerade irgendwas bei der Polizei am Laufen.
Ja, also gibt es denn irgendeine sonderbare Dynamik, dass ich jetzt hier nicht, Herr Waschkies, ich will nicht irgendwie auf irgendwie...
Waschkies sagt, ich könne jetzt hier noch bohren, wie ich will. Mehr wird er nicht sagen. Ich bohre wirklich noch eine ganze Weile weiter, aber es bringt nichts. Aus Waschkies bekomme ich nichts mehr raus.
Vielen Dank erstmal, ne? Ja, ciao.
Irgendwas passiert gerade im Fall Frauke Liebs. Aber was? Ich zögere damit, Ingrid Liebs anzurufen. Vielleicht weiß sie was von irgendwelchen neuen Ermittlungen. Vielleicht aber auch nicht. Und wenn sie dann von mir erfahren würde, dass es eventuell eine Festnahme im Fall ihrer Tochter gegeben hat, dann würde sie sich vielleicht nur falsche Hoffnungen machen. Zwei Tage später sitze ich im Aufnahmestudio und arbeite an diesem Podcast. Da kommt plötzlich die Nachricht, dass tatsächlich etwas passiert sein soll. Die lokalen Medien in Ostwestfalen berichten.
Radio Hochstift, die Nachrichten.
Seit 16 Jahren ist der Mord an Frauke Liebs nicht gelöst. Jetzt gibt es wieder Bewegung in dem Fall. In Lichtenau-Asseln hat es eine Durchsuchung gegeben, die mit dem Mord in Zusammenhang steht. Das hat der ermittelnde Staatsanwalt Kai-Uwe Waschkies im Gespräch mit Radio Hochstift bestätigt.
Dann hat es also tatsächlich gestimmt. Eine Durchsuchung in Asseln. Das ist ein Dorf in der Nähe des Fundortes, nur knapp 2 Kilometer entfernt. Ich rufe gleich wieder Staatsanwalt Waschkies an. Ich frage ihn, warum er die Sache jetzt plötzlich doch bestätigt habe. Waschkies sagt, dass Asseln nun mal ein kleines Dorf sei. Die Nachbarn hätten die Durchsuchung mitbekommen. Er konnte es jetzt einfach nicht mehr unter der Decke halten.
So, und wenn man eine Durchsuchung macht, Herr Waschkies, dann muss man ja so ein bisschen eine Grundlage dafür haben, oder? Also es besteht Anfangsverdacht gegen eine Person aus Lichtenau und dem Ort Asseln.
Waschkies will nicht konkreter werden. Nur eines wiederholt er. Es sitze zurzeit niemand in Haft.
Ja, okay, Herr Waschkies, dann werde ich mich jetzt natürlich irgendwie auf anderen Wegen versuchen, schlauer zu machen.
Ich überlege, wie ich jetzt weitermachen soll, wenn ich als nächstes anrufe. Da meldet sich auf meinem Studio-Kopfhörer meine Kollegin.
Was geht jetzt in deinem Kopf? Also, was passiert jetzt bei dir? Da gibt's jetzt eine neue Spur.
Das ist Ivy. Sie sitzt am Regieplatz. Sie nimmt meine Stimme auf. Sie hat mitbekommen, wie ich gerade mit dem Staatsanwalt telefoniert habe. Ivy will wissen, was los ist, ob man Fraukes Mörder gefasst hat. Ich erkläre ihr, dass es zwar eine Durchsuchung gab, aber niemand in Haft sitzt. Dass es in diesem Fall über all die Jahre immer wieder mal solche Momente gab, Vernehmung oder Durchsuchung. Das heißt noch lange nicht, dass jetzt wirklich da der Täter gefunden ist. Ja, und jetzt kriege ich übrigens gerade von Fraukes Mutter eine SMS.
Hattest du ihr geschrieben oder kam das jetzt von ihr aus an dich?
Das kommt jetzt von ihr. Sie hat sich bei mir jetzt gemeldet. Ich muss das mal ganz kurz lesen, Entschuldigung.
Fraukes Mutter will wissen, ob ich schon die aktuellen Meldungen gesehen habe. Sie schreibt, dass es für sie keine Überraschung gewesen sei. Ein Anwohner aus Asseln hatte sie schon informiert, dass die Polizei im Dorf angerückt sei. Ich rufe Fraukes Mutter gleich zurück.
Hallo Frau Liebs, Dominik Stawski hier, hallo. Ja, ich ahne, es ist wahrscheinlich ein wilder Tag bei Ihnen jetzt, ne?
Fraukes Mutter wirkt aufgewühlt. Kein Wunder. Ihr schwirren jetzt alle möglichen Fragen durch den Kopf. Könnte es jetzt wirklich soweit sein? Steht der Fall vor der Aufklärung? Was hat die Polizei bei der Durchsuchung gefunden?
Jetzt liegt natürlich für mich auf der Hand, dass das womöglich zusammenhängt. Ist das so?
Ich meine hier, ob die Sache denn mit dem anonymen Hinweisgeber zu tun hat, der sich damals bei ihr gemeldet hatte. Der Mann mit der amerikanischen Handynummer. Er hatte ja jemanden belastet, der in der Nähe des Fundortes leben soll. Ich frage mich deswegen, ob die Durchsuchung vielleicht mit diesem Hinweis zusammenhängt.
Ah ja, okay. Okay, also es hängt dann doch damit zusammen.
Es ist also wirklich der anonyme Hinweis gewesen. Ingrid Liebs hatte ihn schon vor fast 2 Jahren an die Polizei weitergegeben. Und sie hat ewig nichts davon gehört. Aber offenbar sind die Ermittler dran geblieben. Oder zumindest Staatsanwalt Waschkies ist dran geblieben. Eine Sache verstehe ich bei diesem Verdacht aber nicht. Kann es wirklich sein, dass der Täter, der mit Fraukes Anrufen ja die Aufmerksamkeit bewusst auf andere Orte gelenkt hat, ausgerechnet Fraukes Leiche dann im Wald nebenan los wird? Während ich im Studio rumtelefoniere, meldet sich auch wieder der ehemalige Polizist bei mir, der mir als allererstes den Hinweis auf eine Festnahme gegeben hatte. Dieses Mal meldet er sich per Mail. Er hat noch eine interessante Info. Er habe gehört, dass es bei der Durchsuchung offenbar um 2 Brüder gehe. Mehr wisse er aber nicht. Durch meine Recherchen kenne ich jemanden in Asseln. Asseln ist wirklich klein. Es hat nicht einmal 500 Einwohner. Ich rufe den Mann an.
Ich wollte jetzt einfach mal wissen, was ist denn passiert?
Er erzählt mir, dass das ganze Dorf in Aufregung sei. Die Polizei sei schwer bewaffnet und mit mehreren Transportern vorgefahren. Ich frage den Mann, um wen es sich bei dem Verdächtigen eigentlich handle. Er erzählt mir, dass es ein alleinstehender Mann sei. Der Dorfbewohner sagt noch ein paar andere Dinge. Aber das meiste darf ich hier nicht erzählen. Ich darf nicht einfach den Namen des Verdächtigen nennen oder seinen Beruf oder seine Adresse. Nur weil jemand verdächtigt wird, darf man nicht alles Mögliche über ihn bekannt machen. Es kann ja auch sein, dass sich der Verdacht wieder in Luft auflöst. Eines finde ich aber besonders interessant. Der Mann soll früher bei einem Industriebetrieb in Paderborn gearbeitet haben. Und zwar im Industriegebiet Mönkeloh. Das ist genau die Ecke, aus der sich Frauke an dem Samstag in der Woche ihres Verschwindens gemeldet hatte. Und zwar tagsüber. Fraukes Anruf kam um 14.23 Uhr. In dem Betrieb soll es ungefähr zu dieser Zeit einen Schichtwechsel gegeben haben. Könnte dieser Schichtwechsel irgendwas damit zu tun haben, dass sich Frauke an dem Tag zu dieser ungewöhnlichen Zeit gemeldet hat, also mittags und nicht abends? Außerdem erfahre ich, dass der Mann einen Jagdschein haben soll.
Ja gut, das allein ist natürlich schon noch interessant, weil wenn man einen Jagdschein hat, dann kennt man im Zweifel auch ein bisschen sich aus, ne? Also nochmal ein bisschen anders aus. Jetzt hatte ich noch irgendwas gehört, das ist aber auch so eine Sache, wo ich mir nicht sicher bin, dass es da auch einen Bruder gibt und dass das auch eine Rolle spielt mit irgendeinem Bruder. Haben Sie da was gehört?
Von einem Verdacht gegen einen Bruder weiß er nichts, sagt der Anwohner aus Asseln. Nur, dass der Mann einen Bruder habe, das könne er bestätigen. Kurz darauf ruft mich jemand anderes aus der Gegend an.
Stawski. Ja, ja.
Auch dieser Mann hat mitbekommen, was los ist und will mit mir reden.
Die Sache wird rund, sagen Sie ja. Also, ich bin immer noch so vorsichtig jetzt. Morgen ist der Dorffest. Morgen ist in Asseln Dorffest. Verrückt.
Am nächsten Tag fahre ich nach Asseln. Es ist früher Abend, als ich dort ankomme. Ich laufe durchs Dorf Richtung Dorfplatz. Ich habe eigentlich nur ein Ziel. Ich will mit den Brüdern oder mit deren Familie sprechen. Aber dafür muss ich erst einmal wissen, wo sie überhaupt sind. Das Dorffest ist gut besucht. Es gibt ein Zelt, ein paar Stehtische und einen großen Bierstand. Ich spreche ein paar Leute an, erkläre, wer ich bin und warum ich hier bin. Praktisch jeder weiß von der Durchsuchung. Die Sache hat sich längst überall rumgesprochen. Auf Band will sich aber niemand äußern. Ich erfahre, dass es nicht nur eine Durchsuchung in Asseln gab, sondern auch eine in einem Paderborner Stadtteil, wo offenbar einer der Brüder heute wohnt. Also stimmt das mit den Brüdern? Einer der Dorffestbesucher beschreibt mir dann, wo im Dorf das Haus steht, das durchsucht wurde. Es soll das Elternhaus der Brüder sein. Ich laufe dorthin.
Am Haus selbst treffe ich niemanden an. Innen ist alles dunkel. Es sieht nicht so aus, als wäre irgendjemand da. Aber im Nachbargarten sehe ich einige Leute zusammensitzen.
Abend, hallo. Ich weiß nicht, ob ich richtig bin. Ich kenne mich nicht so gut aus, bin von außerhalb.
Die Leute sagen mir, dass sie selbst zur betroffenen Familie gehören. Sie wirken ziemlich erschüttert. Wirklich reden wollen sie nicht mit mir. Sie haben jetzt keine Lust auf einen Reporter. Sie wollen keine Schlagzeilen über ihre Familie. Sie wollen, dass die Polizei in Ruhe ihre Arbeit macht, damit der Verdacht hoffentlich bald vom Tisch sei, sagen sie. Ich frage sie, ob es möglich wäre, mit den beiden Brüdern zu sprechen. Keine Chance, sagen sie. Die beiden seien gerade auch nicht da. Ob sie den beiden denn meinen Namen und meine Nummer geben könnten? Klar, das könnten sie schon machen. Aber ich soll mir keine Hoffnung machen. Und das sagen sie nicht gerade freundlich. Ich verstehe sie. Ich kann nicht erwarten, dass mir jemand in einer solchen Situation ein Interview gibt. Solche Recherchen sind für mich ein Balanceakt. Was, wenn der Mann und sein Bruder wirklich unschuldig sind? Ich stelle mir vor, wie sie sich dann fühlen müssen. Plötzlich rücken schwer bewaffnete Polizisten an. Das ganze Dorf redet über einen. Und dann steht auch noch ein Reporter im Garten, weil er ein Interview will. Nicht gerade angenehm. Andererseits will ich den Betroffenen genau deswegen die Möglichkeit geben, mit mir zu sprechen. Ich finde, sie sollen die Chance haben, ihre Sicht der Dinge loszuwerden. Aber die Familie schickt mich weg. Ich reise wieder ab. Auf der Fahrt zurück nach Hause frage ich mich, ob der Fall jetzt wirklich vor der entscheidenden Wende steht. Oder ob es so kommen wird wie damals im Fall vom Horrorhaus in Höxter. Viel Aufregung, aber keine Lösung. In den Lokalzeitungen erscheinen Artikel. In einem heißt es, dass die Brüder jede Schuld von sich weisen und dass die Polizei offenbar auch keine Beweise bei ihnen gefunden hätte. Die Ermittler gingen davon aus, dass die Brüder mit der Sache nichts zu tun haben, steht dort. Das widerspricht dem, was mir Staatsanwalt Waschkis erzählt hatte. Er sagte mir, dass noch gar nicht alle Spuren abgearbeitet seien, dass die Ermittlungen noch andauerten. Ich stelle mir es auch schwierig vor, 16 Jahre nach einer Tat überhaupt noch Spuren zu finden. Vielleicht gibt es sie auch gar nicht mehr. Einige Wochen später melde ich mich wieder bei Waschkis. Ich will wissen, ob es einen neuen Stand gibt. Waschkis sagt, die Ermittlungen liefen nach wie vor weiter. Bis jetzt hätte man bei den Durchsuchungen nichts gefunden, das den Anfangsverdacht erhärtet hätte. Deswegen sei auch noch immer niemand in Haft. Es werde aber wahrscheinlich noch Monate dauern, bis man mit der Arbeit wirklich durch sei, sagt er. Es kann sein, dass dann der Anfangsverdacht gegen die Brüder wieder fallen gelassen wird, weil man eben keinen Beweis gegen sie gefunden hat. Vielleicht auch, weil es nie einen gab, weil die Brüder unschuldig sind und der anonyme Hinweisgeber sie zu Unrecht belastet hat. Wie muss es nur Ingrid Liebs in dieser Situation gehen? Erst hört sie von dieser großen Durchsuchungsaktion, so viele Jahre nach dem Mord, und jetzt diese Ungewissheit, ob etwas dran ist an dem Verdacht. Dieses Hin und Her zwischen der Hoffnung auf Aufklärung und der Angst, dass sie doch wieder scheitert. Es ist Zeit, Fraukes Mutter noch einmal zu treffen. Der Besuch bei ihr wird vorerst die letzte Folge dieses Podcasts sein. Es wird ein besonderer Besuch werden, vor allem aus einem Grund. Bislang habe ich in diesem Podcast den Täter immer wieder direkt angesprochen. Ohne zu wissen, ob er überhaupt zuhört, habe ich ihm meine Fragen gestellt. Nächstes Mal wird das Fraukes Mutter selbst tun. Ingrid Liebs hat eine besondere Botschaft an den Täter. Vielen Dank fürs Zuhören. Das war Folge 12 von Frauke Liebs, die Suche nach dem Mörder. Den kompletten Podcast könnt ihr zuerst kostenlos auf RTL Plus Musik, der neuen App für Musik und Podcasts, hören. Ihr könnt ihn aber auch auf allen anderen Plattformen hören. Dort gibt es jede Woche eine neue Episode. Eine Sache noch. Wenn ihr was wisst, wenn ihr wirklich einen Hinweis zu Fraukes Verschwinden oder dem Mord an ihr habt, dann meldet euch. Aber bitte keine Spekulationen. Es helfen nur konkrete Hinweise. Wendet euch an jede Polizeistelle, an Fraukes Mutter Ingrid Liebs oder auch an mich. Die Kontakte findet ihr in den Infos zu diesem Podcast. Klickt einfach auf die Beschreibung. Frauke Liebs ist ein Podcast von mir, Dominik Stafski. Ich will mich bei den Leuten bedanken, die mir dabei geholfen haben. Vor allem bei Miriam Ahns für die viele Beratung bei meinen Texten und der gesamten Produktion. Und bei Ivy Hase von der Audio Alliance, die das Projekt redaktionell betreut hat und viele Tage mit mir im Studio saß. Das Sounddesign stammt von Andolin Sonnen. Die Musik wurde produziert von Paul Eisenach. Danke an Nicolas Femerling, Christopher Koch, Lorraine Rahl und Patricia Wirwig von der Audio Alliance. An meine Kolleginnen und Kollegen vom Stern, an Giuseppe Di Grazia, Isa von Heil und Oliver Kreuz. Und an das Team von UFA Show and Factual, mit denen ich eine TV-Dokumentation zu diesem Fall produziert habe. Danke auch dem Paderborner Radiosender Radio Hochstift, der uns die alten Radionachrichten noch einmal eingesprochen hat. Und an Verena Runne, die in diesem Podcast Frauke ihre Stimme leiht. Das Projektmanagement lag bei Linus Günther und Melissa Wolf.